Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM.
Zwei Drittel FM, euer Lieblingsformat aus der Berliner Jugendstrafanstalt, ist zurück. Mein Name ist Vinson und ich bereite euch ein bisschen vor auf die dieswöchige Folge. Im ersten Teil hören wir ein Gespräch zwischen Lucky Dembe und Frau Lang. Frau Lang ist in der Schulleitung tätig, bietet hier aber auch Mediationen an, die zur Gewaltprävention geeignet sind. Was genau da passiert, das erfahrt ihr unter anderem im ersten Gespräch dieser Folge. Es gibt in der Mitte natürlich Musik wieder auf eure Ohren. Und im zweiten Teil werde ich ein Gespräch führen mit Jan Buschbohm und Nicole Marschner. Sie bieten Anti-Gewalt-Trainings hier in der JSA an. Auch das wird sehr interessant. Zunächst einmal viel Spaß mit Dembe, Lucky und Frau Lang.
Herzlich willkommen zu Zweidrittel FM. Es geht ja heute ums Thema Gewalt. Und wir befragen da heute Frau Lang zu. Schönen guten Tag, Frau Lang.
Guten Tag.
Schönen guten Tag, Dembe.
Schönen guten Tag.
Wie geht's euch? Wie war euer Tag bis jetzt?
Ja, ganz entspannt. Wie jeden Tag.
Und Ihr Tag, Frau Lang?
Na, gerade war Mediationsausbildung und wir haben gerade eine Mediation gespielt. Und da wird's immer ganz schnell deutlich, wie schwierig das dann doch ist, allparteilich zu bleiben und für beide Seiten, die da sitzen, tatsächlich als Ansprechpartner da zu sein, der versucht, auch denjenigen zu verstehen. Oder beide Seiten zu verstehen.
Was ist denn eine Mediation, Frau Lang? Was kann man sich darunter vorstellen? Oder auch an dich, Dembe?
Eine Mediation ist eine Vermittlung, also von zwei Mediatoren. Und zwar gehen jetzt irgendwelche, sagen wir, zwei Leute, die, also Streithähne zum Beispiel, gehen zu den zwei Mediatoren, um einen Konflikt zu lösen. Und das nennt man Mediieren.
Also die eigentliche Idee von Mediation ist ja Vermittlung, wie Dembe richtig gesagt hat. Aber die Idee dahinter ist auch, dass diejenigen, die den Konflikt miteinander haben, auch am besten wissen, was eine gute Lösung für sie ist. Also dass eben gerade nicht jemand anderes sagt, das und das habt ihr zu tun, das und das wäre eine gute Lösung, sondern durch gezielte Fragen dazu die beiden führt, dass die selber eine Lösung finden für ihren Konflikt.
Frau Lang, ist denn eine Mediation dazu geeignet, um Gewalt zu verhindern als Präventivmaßnahme?
Also eine Mediation kann im Prinzip vor einer gewaltsamen Auseinandersetzung angesetzt werden, wenn ich merke, es schwelt irgendwie ein Konflikt, der ist aber noch nicht so richtig ausgebrochen. Ich kann aber, wenn wir jetzt hier auf den Vollzug uns beziehen, auch eine Mediation nach einem mehr oder weniger gewaltsamen Ausbruch ansetzen, um, sage ich mal, für die Zukunft zu klären, wie zwei Menschen miteinander umgehen. Schwierig wird es, wenn eine Strafanzeige gestellt wird, weil wir dann prinzipiell nicht mediieren.
Ist es etwas, was es in jeder Haftanstalt gibt oder in jeder Jugendstrafanstalt oder wie ist das?
Es gibt jetzt eine Anstalt, die auf unser Beispiel hin das auch umsetzt, aber ansonsten ist es ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal der Jugendstrafanstalt Berlin.
Also sind Sie so gesehen so eine Vorreiterin bei dem Thema?
Na, wir alle zusammen, die wir Mediation hier betreiben, sind im Prinzip Vorreiter und dank Herrn Luxer, der mal Anstaltsleiter hier war, zu dem Zeitpunkt, als das Jugendstrafvollzugsgesetz neu formuliert wurde, ist die Mediation bei uns auch im Jugendstrafvollzugsgesetz drin in Berlin.
Ach, das wirklich?
Auch, ja, als Erziehungsmaßnahme und zur Konfliktschlichtung.
Krass. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, dass das, oder Dembe hat das gesagt, dass das Insassen machen. Wie kommen denn Insassen dazu? Werden die unterrichtet? Haben die eine Ausbildung? Oder sind die einfach nur Insassen, die sich gut führen? Wie kommt ein Insasse dazu, Mediator zu werden?
Also auch da wieder verschiedene Wege. Ein Insasse kann sich entweder selber dafür interessieren, weil er denkt, ich habe das vielleicht in der Schule schon mal gemacht, ich habe in meiner Familie immer gut bei Konflikten vermittelt oder mich interessiert es einfach und kann sich melden. Es kann die Gruppenleitung sagen, ich habe Inhaftierte in meiner Runde, die dafür geeignet wären. Wobei ich auch sagen muss, dass die allerbesten Mediatoren, oder nicht die allerbesten, aber wirklich sehr, sehr gute Mediatoren auch diejenigen waren, die meisten Konflikte hier in der Anstalt hatten, weil die einfach ein super gutes Verständnis dafür hatten, warum es zu Konflikten kommt. Und dadurch haben die natürlich auch viel über sich selbst gelernt, über ihre eigene Konflikthaltung und ihr eigenes Konfliktverhalten. Aber jetzt würde mich mal noch eins interessieren. Was glauben Sie denn, was so ein Mediator ausmacht? Also was muss ein Mediator oder ein Inhaftierter, der gerne ein Mediator sein möchte, mitbringen für Eigenschaften?
Ein Mediator muss auf jeden Fall empathisch sein, der muss reflektierend sein. Das ist ganz wichtig. Und es ist auch ganz wichtig, dass er keine Partei ergreift. Also er muss allparteilich sein. Zuhören auf jeden Fall. Konsequent sein, wenn jemand vielleicht die Regeln nicht beachtet. Und sehr viel Verständnis mit sich bringen. Auch wenn er vielleicht eine andere Meinung vertritt. Das ist ganz wichtig.
Und Deutsch sollte er auch können, dass man sich besser verständigen kann. Also Mediator sollte meiner Meinung nach sehr redegewandt sein. Frau Lang, wir behandeln ja heute das Thema Gewalt und da würde ich mal ein bisschen abschweifen und Sie auch mal fragen, wie sehen Sie das Thema? Sie sind länger hier als wir, als Dembo und ich zusammen. Und wie sehen Sie das? Ist die Gewalt hier allgegenwärtig? Wird die Gewalt hier überschätzt? Wird es unterschätzt? Wie sehen Sie das? Wie hat sich das auch vielleicht die letzten Jahre entwickelt, seitdem Sie hier sind?
Naja, ich kann jetzt ja mal von meinem Bereich ausgehen, in dem ich arbeite, also in der Schule. Und da ist Gewalt, zumindest unter Inhaftierten, erstmal kaum mehr Thema, war früher vielleicht ein Ticken mehr. Aber kann ich eigentlich jetzt in den letzten Monaten, Jahren überhaupt nichts mehr berichten. Also wir haben auch ganz wenige tatsächliche Meldungen in der Schule. Ob wir Lehrer Gewalt ausüben, Druck ausüben, glaube ich auch nicht. Aber ich denke, den Großteil der Gewalt, die wahrscheinlich wirklich relevant für all die jungen Männer sind, die hier eine gewisse Zeit verbringen müssen, die kriegen wir vielleicht gar nicht mit. Deshalb können Sie wahrscheinlich viel eher davon berichten, weil es gibt ja sehr unterschiedliche Arten von Gewalt. Also entweder übe ich direkt Gewalt aus oder so ein Gefängnis ist natürlich als Struktur, als Institution schon, indem sie die Freiheit entzieht, natürlich ein Stück weit Gewalt. Und was dann unter den Inhaftierten läuft oder dann auch zwischen anderen Menschen hier im Vollzug, das kriege ich natürlich relativ wenig mit. Wie würden Sie denn das, weil ich habe ja gerade gesagt, dass ich wahrscheinlich am wenigsten davon mitkriege, was tatsächlich auf den Wohngruppen und so weiter läuft. Wie würden Sie denn sagen, gibt es viel Gewalt, also wenn wir jetzt von körperlicher und psychischer Gewalt reden?
Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, ist hier eher psychische Gewalt ein Thema, weil es einfach hier auch einen enormen Altersunterschied gibt. Ne? Also Dem bis jetzt 23, bin 22, gibt ja aber auch Jungs, die sind 14, 15 Jahre alt. Und dann sind es meistens die 18-, 19-Jährigen, die dann, wenn die mit 14, 15, 16-Jährigen auf einer Station sind, so die ihre Position sehr ausnutzen und die Jungs dann so ein bisschen quälen, würde ich sagen. Also man hat schon ein paar Sachen gesehen, die wirklich nicht schön waren. Sujuk in den Mund bekommen und so ein Quatsch. Gehört die, glaube ich, teilweise so ein bisschen dazu. Und man probiert natürlich schon voraus darauf einzuwirken, dass sowas gar nicht erst entsteht. Aber was man auch sagen muss, dass teilweise einfach von den Häusern schlecht besetzt ist. Also bei uns auf Station gab es mal einen 16-Jährigen und einen 15-Jährigen gab es auch sogar und wir waren alle ab 19. Und also muss die Anstalt auch drauf gucken. Dem, wie hast du das denn gesehen? Hast du hier schon mal Gewalt ausgeübt, Gewalt erfahren, Gewalt gesehen? Was sind so deine Erfahrungen?
Gewalt ausgeübt habe ich nicht, aber Gewalt erfahren und gesehen ja. Also diverse Schlägereien in unserem Haus vielleicht oder Beleidigungen. Das ist ja auch eine Form von psychischer Gewalt meiner Meinung nach. Ja, ich habe gesehen, wie jemand zwei Finger zum Beispiel verloren hat, in dem die Tür zugeknallt wurde, also so eine Eisentür, wo er seine Finger dazwischen gesteckt hatte. Tragisch. Das macht auch was mit einem, dass jemand zwei Finger verliert. Lucky, findest du, dass Frust ein gewaltauslösendes Element ist?
Ja, voll. Ich kann mich noch an einen Tag im Haus 6 erinnern, in der Untersuchungshaft damals. Da ist ein Junge neu gekommen, war 2 Wochen da und das war ein Freitag und er wollte unbedingt seine Freundin anrufen. Über den Sozialarbeiter und der hatte keine Zeit und der Junge war so frustriert, dass er irgendwann anfing, den Stuhl gegen sein Fenster zu donnern. Irgendwann ist natürlich, hat das Fenster nachgegeben und wie es dann so ist, kommen von allen Richtungen Beamten angelaufen, ziehen sie Schutzkleidung an und bringen ihn dann in den Bunker. Aber da hatte ich auch einfach ganz viel Frust entladen und da hatte ich schon 2 Tage lang keinen Tabak mehr, also konnte kaum rauchen. Dann kam das mit den Sozialarbeitern und das hat dann, glaube ich, so das Fach fast zum Überlaufen gebracht. Und dann ist er mal ausgerastet. Und ja, aber das ist auch, glaube ich, bei ganz vielen anderen Sachen so. Also wenn ich hier Jungs sehe, in U-Haft habe ich oft gesehen, dass Jungs von ihren Freundinnen verlassen wurden. Und dann hatten die natürlich auch immer eine sehr, sehr kurze Zündschnur, ne? Dann passiert eine Sache und dann knallt es einmal kurz und dann fühlen die sich auch viel besser, erschreckenderweise. Aber Frust ist auf jeden Fall sehr, sehr, ich glaube, der größte Auslöser hier für Schlägereien.
Frau Lang, Sie als Chefmediatorin, wie könnte man denn sowas vorbeugen, dass es nicht so weit kommen muss, dass man aus Frust Gewalt anwendet?
Na, ich glaube, erstens mal, das, was Lucky gerade erzählt hat, diese Situation ist natürlich häufig auf Zeitmangel, Personalmangel zurückzuführen. Weil natürlich ist es eine absolut heftige Situation, wenn ich neu ins Gefängnis komme, so scheinbar die ganze Welt sich gegen mich verschworen hat, mich möglicherweise ganz viele Menschen, die bisher wichtig in meinem Leben waren, verlassen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich bin hier auch überhaupt nicht mehr irgendwie in der Lage, mein Leben zu gestalten, sondern ich muss erstmal, bin ich am kürzeren Hebel. Ich glaube, dass das schon sehr frustrierend sein kann und da bräuchten wir natürlich unter Umständen noch viel, viel mehr Personal und Zeit, um uns dann jedem Menschen gezielt zu widmen, der da neu in diese Anstalt kommt und auch ein bisschen mehr Zeit mitzubringen. Und das bleibt natürlich leider dann im Arbeitsalltag häufig auf der Strecke und äußert sich dann in solchen Gewaltausbrüchen, die man ja aber nachvollziehen kann.
Es gibt ja eine Verhältnismäßigkeit, was Gewalt angeht, was Beamten machen dürfen, was sie nicht machen dürfen, ab wann es unverhältnismäßig wird. Wie schätzt du das ein, Dem? Wie gut wird das hier gemacht? Wie fair sind die Beamten hier, wenn es zu wirklich schwierigen Situationen kommt?
Also ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wo die Grenze ist. Also was sie machen dürfen und was sie nicht, also was im Rahmen der Verhältnismäßigkeit ist. Aber ich kann davon ausgehen, dass das überschritten wird, weil die Beamten sich dann von den Insassen provozieren lassen. Vielleicht wegen auch schlimmen Privatsituationen, weil letztendlich sind das auch Menschen und keine Roboter und Menschen machen nun mal Fehler. Und ja. Und es gibt aber auch Menschen, die diese, wenn ich es mal so sagen kann, die exekutive Gewalt, also die sind ja in der Autoritätsposition, also dass sie das machen können, genau diese Gewalt ausnutzen und für sich beanspruchen. Das gibt dann natürlich nicht preis, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas gibt und dass sowas auch schon vorgekommen ist. Lucky, hast du Erfahrungen damit irgendwie gemacht?
Nö, also ja, klar hat man schon gesehen und gehört, wie Leute im Bunker gegangen sind. Auch unter mir oder früher über mir oder sowas. Aber ich weiß nicht, wenn ich Beamter wäre und da jemand mir erstmal einen Kühlschrank entgegenschmeißt und dahinter noch ein Stuhl kommt und der mir bietet, noch eine zu geben, dann wäre ich auch irgendwann sauer. Aber klar, gibt's auch manche Beamte, die haben bestimmte Insassen auf dem Kicker und ich will jetzt nicht unterstellen, dass die es dazu bringen, dass sie in dem besonders gesicherten Haftraum, Bunker genannt, gehen müssen, dass sie sich darüber freuen, aber dass die es provozieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche Beamten gibt, und das weiß man auch, dass manche Beamten gibt, die sich über Action hier sehr freuen und bei einem Alarm zum Beispiel losrennen, als ging es um Leben und Tod. Wie sehen Sie das, Frau Lang? Wie stehen Sie dazu? Was haben Sie vielleicht irgendwelche Sachen, die Sie uns, irgendein Beispiel, das Sie uns nennen können, aber wenn nicht, wie ist Ihre Meinung dazu?
Also das ist eine super schwierige Frage an mich, weil ich dabei ganz selten, also eigentlich nie anwesend bin. Deshalb kann ich das ganz schwer sagen. Ich glaube, das ist auch ein echt schwieriger Job, da irgendwo immer die Situation richtig einschätzen zu können. Man kommt ja in einem Moment dazu, wo was hoch eskaliert ist, wo ich gucken muss, dass niemand was passiert, weil wir ja auch eine Aufsichtspflicht in gewissermaßen haben für die jungen Menschen, die bei uns sind. Also ich habe hohen Respekt vor dieser Aufgabe und finde das super schwierig zu beurteilen. Und es ist sicherlich auch für denjenigen, der in der Situation ist, nicht immer einfach. Und es gibt natürlich auch sehr viel Gewalt, die von beiden Seiten ausgeübt wird, auch ja von den Inhaftierten. Also schwierig.
Schwierig für mich ist es, dass ich an dieser Stelle reingrätschen muss ins Format, denn uns läuft die Zeit davon. Im Anschluss an die Musik gibt es in dieser Woche aber noch ein weiteres Gespräch, das ich führen durfte mit Jan Buschbohm und Nicole Marschner. Beide bieten hier Anti-Gewalt-Trainings an. Auch dieser Talk ist höchst interessant. Für uns hier in der kleinen Runde ist aber jetzt Feierabend.
Ich habe zu danken. Dankeschön, Dembe.
Dankeschön, Dembe.
Dankeschön, Dankeschön, Vincent.
Sehr gerne. Wir machen im Format weiter, wie immer an dieser Stelle, mit Musik zum Thema. Es wird einen Track auf eure Ohren geben, der Dembe featured am Mikrofon und De Witte, Dembe, den wir auch gerade hören durften, im Talk. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Bleibt aber unbedingt auch dran für den Talk aus der zweiten Hälfte der Folge zum Thema Gewalt. In dem geht es dann um Anti-Gewalt-Trainings, die von Jan Buschbohm und Nicole Marschner hier in der JSA angeboten werden. Zunächst aber mal Musik auf eure Ohren featuring Dembe und De Witte. Wir hören den Track der Woche bei 2/FM.
Thomas ist sein Job los, ist nur noch breit. Völlig kopflos, sucht nur noch Streit. Kommt er dann nach Hause, ist es längst noch nicht vorbei. Haut Ronny auf die Schnauze, Zemente hört ihn weinen. Sie stellt sich schlafen, der Penner schwankt grad rein. Er ist geladen und garantiert wieder geil. Wenn er scharf ist, akzeptiert er kein Nein. Wofür er sie bestraft, interessiert im Block keinen. Wenn es dann vorbei ist, pennt er wie ein Stein. Doch Zement, das tut mir leid, diesmal schenkt er sich auch mal ein. Ein gekränkter Scheiß-Feigling ist ein beängstigender Feind. Erkennst du nicht, dass es Zeit ist, er rennt gleich zu deinem Kleinen. Auch wenn er bleich und schwer wie Blei ist, noch hängt er nicht in den Seilen. Sie weiß, er übertreibt jetzt und sie fängt an zu schreien. Auch wenn's nie leicht war, jetzt reicht es, so viel Leid, sie zerreißt es. Sie befreit sich, greift zum Bleistift und versenkt ihn in sein Bein.
Schalte ein, schau ihn an, den alltäglichen Albtraum.
Er ist brutal, er ist real und egal.
Komm rein, sei gewandt, du erträgst die Gewalt kaum.
Er ist normal, katastrophal und dir egal.
Schalte ein, schau ihn an, den alltäglichen Albtraum.
Er ist brutal, er ist real und dir egal.
Komm rein, sei gewandt, du erträgst die Gewalt kaum.
Er ist normal, katastrophal und dir egal. Und die Stadt drauf Zementa, die bleibt auf dem Teppich. Er wartet am Fenster, die Scheiben sind dreckig. Wenn's zu hart wird, dann rennt er, fühlt sich feige und schrecklich. Wenn's brutal wird, dann rennt er, macht sich klein und versteckt sich. Sie hört seine Mutter stöhnen, sie ist noch bei Bewusstsein. Das Schwein bricht hier gewöhnlich jede Woche das Brustbein. Thomas meint es nicht persönlich, doch haut mit Genuss rein. Ronny ist einiges gewöhnt, so oft verkocht er sich schon Musterbein. Wird kalt in seiner Ecke, im Kinderzimmer, im Schrank. Durch den Spalt sieht er den Wecker, da sitzt er immer stundenlang. Thomas geht all seine Verstecke, egal wie schlimm er leid und schwankt. Er wird ihn bald schon entdecken, hör auf zu wimmern, Gott verdammt. Nach einer Viertelstunde, die Nerven angespannt. Hatte Thomas pfeifende Lunge, der zerrt ihn aus dem Schrank. Ronny beißt sich auf die Zunge, noch wehrt sich sein Verstand. Doch auf einmal hat der Junge diese Schere in der Hand.
Schalte ein, schau ihn an, den alltäglichen Albtraum.
Er ist brutal, er ist real und egal.
Komm rein, sei gewandt, du erträgst die Gewalt kaum.
Er ist normal, katastrophal und dir egal.
Schalte ein, schau ihn an, den alltäglichen Albtraum.
Er ist brutal, er ist real und dir egal.
Komm rein, sei gewandt, du erträgst die Gewalt kaum.
Er ist normal, katastrophal und dir egal. Blutspritzer auf dem Fliesentisch. Voller Wut sitzt er auf ihr, er sieht sie nicht. Sie denkt, du Wichser, wann erschießt du mich? Sie ist zwar nicht kugelsicher, trotzdem flieht sie nicht. Ob das Liebe ist? Ob das Liebe ist? Ob das Liebe ist? Ob das noch Liebe ist? Liebe ist? Liebe ist?
Schalte ein, schau ihn an, den alltäglichen Albtraum.
Er ist brutal, er ist real und egal.
Komm rein, sei gewandt, du erträgst die Gewalt kaum.
Er ist normal, katastrophal und dir egal.
Schalte ein, schau ihn an, den alltäglichen Albtraum.
Er ist brutal, er ist real und dir egal.
Komm rein, sei gewandt, du erträgst die Gewalt kaum.
Er ist normal, katastrophal und dir egal.
Der Track der Woche bei 2/FM. Vielen Dank nochmal an Dembe und De Witte für das Bereitstellen dieses musikalischen Beitrages zum Thema Gewalt. Mit dem Thema beschäftigen sich hauptberuflich Jan Buschbohm und Nicole Marschner, die bei mir jetzt zu Gast sind. Wir sprechen über Anti-Gewalt-Trainings, die sie hier anbieten. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und hallo.
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 Die erste Frage, die sich aufdrängt und die wir schon besprochen haben, auch in den anderen Talks, ist die nach der Alltäglichkeit von Gewalt hier in der Jugendstrafanstalt. Inwiefern ist denn Gewalt ein alltägliches Phänomen hinter Gittern?
Naja, insofern als natürlich die Jugendlichen, wir sind hier in einer Jugendstrafanstalt. Das heißt, die Jugendlichen sind natürlich verurteilt worden für Taten, die gegen das Strafgesetzbuch verstoßen. Und da spielt natürlich das Thema Gewalt immer auch eine Rolle.
Ja, also Körperverletzungen, leichte Körperverletzungen, schwere Körperverletzungen, Tötungsdelikte. Die sind hier insofern auf der Tagesordnung, als eben Jugendliche mit solchen Delikten auch hier einsetzen.
Und natürlich ist die Frage, wo fängt Gewalt an? Und wenn dazu zählt, ne, Leute erniedrigen, Mobbing-Geschichten, dann ist es auf jeden Fall Alltagsthema.
Das ist in den Gesprächen auch schon deutlich geworden, dass psychische Gewalt hier ein durchaus ernstzunehmendes Thema ist. Wie kommt denn so ein Anti-Gewalt-Training zustande? Würde mich jetzt als nächstes interessieren. Sind das die Jugendlichen, die sich direkt an euch wenden, oder wird diese Maßnahme von der Justiz eingefordert?
Das ist ganz grundsätzlich erstmal etwas, was von der Justiz eingefordert wird. Wir sind Auftragnehmer der Jugendstrafanstalt Berlin. Das ist ein kleiner Verein namens Juvenes e.V. Es ist aber tatsächlich so, dass von den Jugendlichen wir sehr viele Rückmeldungen bekommen und wir auch sehr viele Selbstmelder von den Jugendlichen bekommen. Na, aber grundsätzlich ist es erstmal ein Teil, wie soll ich sagen, des Erziehungs- und Resozialisierungsauftrags.
Und wie läuft es ab? Also ist es eine Gruppenleistung? Wird da in der Gruppe gearbeitet oder sind es Einzelsessions, die stattfinden beim Anti-Gewalt-Training? Wie genau läuft das ab?
Also wir haben grundsätzlich sozusagen kombinieren wir Einzelgespräche mit Gruppensitzungen. Das heißt, wir haben immer erst ein Part Einzelgespräch und daran anschließend die Gruppenphase. Genau. So, und wie muss man sich das vorstellen? Wir sprechen und reden und arbeiten mit den Jugendlichen natürlich zu im weitesten Sinne Themen rund um die Gewalt.
Und geht es denn in diesen Trainings primär um die Taten, die außerhalb der Mauern der Jugendstrafanstalt geschehen sind, oder geht es eben auch um Gewalt, die hier innerhalb der JSA ausgeübt wird oder erlebt wird?
Sowohl als auch, ne? Also jede Stunde oder jedes Treffen beginnt natürlich mit so einem kurzen "Wie geht's?" Und wenn dann was Akutes im Raum ist, dann, oder die Jungs Geschichten mitbringen, dann kriegt es Raum. Und sonst geht es schon auch darum, biografisch zu gucken, was ist da eigentlich wann wie gewesen und wie hängt das zusammen.
In den Gesprächen mit den Inhaftierten, die ich führen durfte, wurde ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem Frust, der aufkommt, wenn man inhaftiert ist, und eben der daraus unter Umständen resultierenden Gewalt. Inwiefern ist aus eurer Sicht Frust ein Motor oder ein Auslöser für gewalttätiges Verhalten?
Ganz allgemein würde ich sagen, ist Gewalt sehr häufig mit so tiefen Gefühlen von Ohnmacht verbunden. Ja, das gilt aber auch draußen. Ja, das sagt uns die Gewaltforschung, der Gewaltforscher Ferdinand Sutterlüthi nennt das epiphane Gewalterlebnisse, die dann sozusagen bei den Tätern, die wirklich quasi gewohnheitsmäßig Gewalt ausüben, gibt es so eine erste Gewalttat, die sie dann als besonders machtvoll erleben, ja, und dann sozusagen den Weg prägt. Ne, aber zugrunde liegt ganz häufig so Gefühle von: Ich weiß nicht, welchen Umgang ich mit bestimmten Situationen habe. Ich fühle mich ohnmächtig. Ich habe keine Idee davon, wie ich mich noch verhalten kann oder soll. Und da ist Gewalt halt häufig das letzte Mittel, um sich noch als selbstwirksam erleben zu können.
Gewalt entsteht ja aus meiner Sicht auch dann, wenn die Sprache versagt. Also wenn Kommunikation nicht mehr möglich ist, funktioniert ja auch die Diplomatie nicht mehr. Und dann kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Welche Wichtigkeit hat das Thema Sprache in eurer Arbeit?
Ich glaube, das Thema Sprache ist generell ein großes Thema. Ne? Also ein Teil der Arbeit, die wir jetzt in diesem Anti-Gewalt-Training leisten, ist auch der Versuch, ich nenne es immer mal ein bisschen verkürzt, Übersetzungsleistungen anzubieten. Ich meine jetzt nicht von einer Sprache in die andere, ja? Wobei das natürlich auch ein Thema ist bei vielen Jugendlichen, die nicht oder nur sehr schlecht Deutsch sprechen. Da entsteht viel Ohnmacht. Ja? Aber ich generell sozusagen eine Übersetzungsleistung in dem Sprachgebrauch, den die Jugendlichen kennen, mit dem sie groß geworden sind, das zu übersetzen in den Sprachgebrauch, wie er in der Gesellschaft gang und gäbe ist. Und da fehlt es häufig sozusagen an der sprachlichen Sozialisation. Und deswegen haben wir oft das Gefühl, dass wir auch sprachlich nachsozialisieren müssen, also quasi den Jugendlichen zu vermitteln, was bedeutet das, wie die anderen draußen reden. Ne?
Und wie funktioniert das genau? Also das sprachliche Nachsozialisieren im Speziellen und aber auch so ein Anti-Gewalt-Training im Allgemeinen. Wie arbeitet ihr?
Wir sind eine resilienzpädagogische Maßnahme. Ja. Sehr viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten konfrontationspädagogisch. Das tun wir nicht. Das heißt, wir setzen tatsächlich ganz woanders an, als es die Konfrontationspädagogik tut.
Und wie muss man sich das jetzt konkret vorstellen? Also was ist der Unterschied zwischen eurem Ansatz und zum Beispiel der Konfrontationspädagogik?
Also wir hatten jetzt bei den Vorgesprächen einen jungen Teilnehmer, der meinte, oh, er ist sich unsicher und er will sich schon mit dem Thema auseinandersetzen. Aber er war draußen schon mal in so einer Gruppe und da musste er auf so einen Stuhl und die Trainer haben ihn so lange provoziert und geschaut, wie lange hältst du das aus? Und das ist dieses Konfrontative. Und da ist auch im Laufe der Jahre unsere Erfahrung, dass das ist eine Anpassungsleistung maximal, aber da wird überhaupt nicht geschaut, was für neue Strategien kann ich entwickeln, welche Ressourcen habe ich eigentlich schon, die bisher nicht beachtet wurden oder derer ich mir gar nicht bewusst war.
Ja, also häufig zielen solche konfrontativen Antigewaltmaßnahmen darauf, die Affektkontrolle besser in den Griff zu bekommen. Ja, jetzt sind aber Gewalttaten Taten, die nicht in nicht alltäglichen Situationen stattfinden, ja, wo sozusagen die Affektkontrolle schon aus anderen Gründen quasi durch die situativ vorgegeben verloren gegangen ist. Da brauche ich dann auch nicht mehr viel kontrollieren. Ja, weil die Kontrolle ist ja eh schon weg. Wenn ich ordentlich Alkohol getrunken habe oder Betäubungsmittel konsumiert habe, dann nutzen die besten Affektkontrolltrainings nichts, sage ich mal so. Ja, weil dann habe ich mir meine Affektkontrolle weggesoffen. Ja. Und das meine ich überhaupt nicht negativ. Ja. Also Alkohol ist beispielsweise einfach Alltag in einer Gesellschaft und gehört eben einfach mit dazu. So, das heißt aber, Antigewalttrainings, die auch dort versuchen anzusetzen, werden sozusagen den situativen und emotionalen Logiken, in denen Gewalt entsteht, häufig nicht gerecht. Und deswegen versuchen wir, woanders anzusetzen.
Jetzt habe ich im Gespräch mit den Jugendlichen auch das ein oder andere Mal davon gehört, dass manche Teilnehmer solcher Anti-Aggressionstrainings diese nur wahrnehmen, weil es eben auf dem Stundenplan steht oder weil die Justiz das einfordert. Inwiefern ist das für euch vielleicht frustrierend? Weil das ist ja wahrscheinlich manchmal durchaus ein Rückschlag, wenn dann es doch zu Gewalttaten kommt, obwohl der Kandidat seit einigen Wochen bei euch im Antigewalttraining sitzt. Also das ist ja für euch wahrscheinlich auch kein unbekanntes Phänomen, oder?
Nee, gar nicht. Und als ich saß jetzt gerade so nickend, als du gesprochen hast, neben dir. Ja, genau, die Teilnehmer gibt es auch, wo wir wissen, die machen das hier, um danach das Zertifikat zu haben. Und mit großer Wahrscheinlichkeit treffen wir uns hier wahrscheinlich auch in 2 Jahren wieder an diesem Ort. Ja, auch das gehört zur Wahrheit. Und so läuft das System. Also ja, so funktioniert auch Strafvollzug.
Gut, aber meine klar ist, weißt du, wir sind natürlich so keine Superpädagogen oder so etwas. Da gehört immer ein bisschen viel Frustrationstoleranz dazu. Ne? Wir können nicht alle Menschen gleich erreichen, nicht alle Jugendlichen gleichermaßen erreichen. Deswegen arbeiten wir ja auch grundsätzlich zu zweit, weil wenn ich alleine bin so und dem anderen passt meine Nase nicht, dann ist der Drops gelutscht. Ja? So, wenn wir aber zu zweit sind, dann habe ich immer eine Verdopplung des Beziehungsangebotes, sage ich mal so. Ja? Aber grundsätzlich ist es natürlich schon auch so, dass es Teil unserer Arbeit ist, die Jugendlichen, die in die Kurse kommen, die zu uns kommen, auch zu motivieren. Ja, also das finde ich jetzt auch per se überhaupt nichts Schlimmes. Ja, das ist einfach Teil der Jobbeschreibung. Es ist mein Job, ja, den Jungs klarzumachen, okay, pass auf, du kannst was erreichen, wenn du das möchtest.
Und da habe ich den Eindruck, dass eigentlich alle, mit denen ich sprach, eben erreichen möchten, dass sie mit Gewalt in Zukunft nichts mehr zu tun haben, dass sie nicht in gewaltbereiten Umfeldern unterwegs sind und dass sie selbst auch keine Gewalt mehr ausüben wollen. Wie seht ihr das vielleicht auch in Bezug auf die Menschen, die sich in diese Kurse nur eintragen, weil sie von der Justiz eingefordert werden?
Also es gibt immer einen Prozentsatz, der vielleicht bei 5-10% liegt, vielleicht auch ein bisschen drunter, ich weiß es nicht genau. Aber es gibt erfahrungsgemäß Jugendliche, für die ist das kein Thema, die werden auch so weitermachen, die sagen das auch so. Ja, also das sind aber die Jugendlichen, die es wirklich so sagen. Ja. Dass das für sie einfach nur eine Maßnahme ist, um abzuhaken. Und ansonsten, wenn sie wieder draußen sind, geht es genauso weiter wie vorher. Das sind meistens Jugendliche, die aus hochproblematischen Zusammenhängen stammen, familiäre Zusammenhänge, bestimmte Gewalt-Communities, organisierte Kriminalität. So, da ist klar, wenn die rauskommen, werden die nicht als neue Menschen irgendwie in ihren Gemeinschaften mit offenen Armen empfangen werden. Das wird es so nicht geben.
Das heißt, es gibt schon auch Fälle, die euch so eine gewisse Frustrationstoleranz abverlangen. Ich habe großen Respekt davor, was ihr da mit den Jugendlichen hier in der JSA Berlin macht. Vielen Dank, dass ihr vorbeikommen konntet. Ich könnte mich noch ein bisschen weiter mit euch unterhalten, denn ich habe noch ein paar Fragen auf dem Zettel stehen. Aber wir haben schon überzogen und ihr müsst eigentlich seit 10 Minuten in einem Anti-Gewalt-Training sein und dieses durchführen, weil wir als 2/FM-Podcast euch daran natürlich nicht hindern wollen, weil wir auch gewaltpräventiv unterwegs sein wollen, verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank, dass ihr vorbeikommen konntet. Vielleicht als Abschlussfrage noch, was genau ist denn heute geplant?
Also heute werden wir uns wir haben letzte Woche schon angefangen, mit Risikofaktoren auseinandersetzen. Ne? Was sind so, also da hatten wir letzte Woche ganz schöne Diskussionen, aufwachsen ohne Vaterfigur oder ohne männliches Vorbild. Und da haben wir eine große Sammlung mit und werden dann so ein bisschen damit systemisch arbeiten und schauen, was sind eigentlich meine Risikofaktoren und dann, genau, welche Resilienz oder welche Ressourcen kann ich dem aber auch entgegensetzen oder wo kann ich schauen, dass ich die weiter ausbaue und entwickle. Das wird heute so ein bisschen Thema sein.
Dabei viel Erfolg und vielen Dank nochmal für euren Besuch hier im Podcast-Studio in der JSA Berlin. Vielleicht können wir das Gespräch ja nochmal fortsetzen, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt.
Gerne, Dankeschön.
Zum Abschluss der Staffel gibt's in dieser Ausgabe ausnahmsweise noch mal ein paar extra Schnipsel auf die Ohren. Ich habe mit Walter, Myers und Jason gesprochen. Das sind 3 Inhaftierte, die bisher nicht zu hören waren im Podcast-Format 2/FM. Auch mit ihnen habe ich gesprochen über ihre Gewalterfahrungen bzw. ihre Einschätzungen zum Thema Gewalt und auch ihre Perspektiven auf ein Leben nach ihrer Haftstrafe. Walter habe ich zunächst mal gefragt, wie er die Gewalt hier in der Jugendstrafanstalt bewertet. Ist das ein alltägliches Thema oder ist man da vielleicht, wenn man das von außen betrachtet, dieses Phänomen von Vorurteilen belastet?
Also es ist nicht so schlimm, wie man das vielleicht am Anfang überlegt, dass es jeden Tag sowas passiert. Natürlich, man hört es jeden Tag über Gewalt, über er hat den und den geschlagen, der und der wurde von ihm abgezogen, er muss etwas abdrücken oder irgendwas. Man hört auch ständig etwas über Trainer und er hat angeschissen und alles. Aber in Wirklichkeit, es ist doch ein bisschen entspannter, als man, wie gesagt, sich das vorstellt.
Ähnlich, aber nicht genau gleich, hat es Myers formuliert, als ich ihm diese Frage stellte.
Ich glaube, wenn man jetzt draußen ist, stellt man sich das viel schlimmer vor, als es tatsächlich ist, aber es ist auch nicht gerade harmlos. Also es ist schon wirklich ein großes Problem. Gerade ich in meinem Haus habe sehr, sehr krasse Erfahrungen gemacht mit Gewalt, jetzt am eigenen Leibe, sage ich mal, aber auch eben bei anderen mitbekommen. Also ganz krasse Geschichten, es ist schon echt ein Thema hier.
Ein weiteres Vorurteil, das man unter Umständen pflegt, wenn man über Gefängnisse nachdenkt, ist ja das, dass man sich vorstellt, man müsse innerhalb der Gefängnismauern besonders breitschultrig unterwegs sein, um nicht zum Opfer zu werden. Auch da habe ich nochmal nachgefragt.
Nicht unbedingt, auf jeden Fall nicht. Wenn man viele Freunde hat oder auch allgemein ein korrekter Mensch ist, dann und auch keine schlimmen Straftaten gemacht hat, die unbeliebt sind, dann muss man sich eigentlich keinen Kopf machen.
Sagt Walter zum Thema. Myers und Jason sehen das ein bisschen anders.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also man darf hier auf gar keinen Fall jemals klein beigeben. Also sobald man das einmal macht, ich habe das bei anderen gemerkt, die haben dann einmal klein beigegeben und dann waren sie sofort die ja, von denen. Und also man muss schon gewissermaßen sich selbst verteidigen, wenn es drauf ankommt.
Ich denke schon. Also sonst, wenn man sieht, okay, mit denen kann man das und das machen, sage ich mal so, ja, ja, dann ist schon so eine Zielscheibe auf ihn, sage ich mal.
Um zu vermeiden, dass man zur Zielscheibe wird, funktioniert ja unter Umständen auch die Mediation, über die wir vorhin ausführlich gesprochen haben. Jason, den wir gerade hörten, ist auch Teil dieser Mediationsgruppe innerhalb der Jugendstrafanstalt. Er hat eine Ausbildung gemacht zum Mediator. Von ihm wollte ich natürlich nochmal wissen, warum sich Inhaftierte vielleicht besser eignen, um Konflikte aufzulösen als Beamte zum Beispiel.
Ja, weil wir halt, das heißt auch Peer-Mediation, ja, Peer-Group, weil wir sind halt alle, wir haben halt, sag ich mal, alle die gleichen Lebensumstände, ja. Wir haben alle so ungefähr das gleiche Alter. Wir haben alle dieselben Probleme, sag ich mal. Und ja, ein Außenstehender kann da, denke ich mal, nicht so gut die Sache regeln, als wenn man selber weiß, wie das da abläuft und wie es zu solchen Situationen kommt. Und ich denke, ja, also wenn ich jetzt so einen Streit hätte mit jemandem, dann würde ich auch nicht wollen, dass irgendein Beamter kommt und denkt, er könnte jetzt die Sache regeln. Weil wie gesagt, er sieht die Sache ganz anders und ich denke, wir als Häftlinge finden auch die besseren Worte, um Streit zwischen anderen Häftlingen zu regeln, als jetzt irgendein Beamter, der das halt nur von außen sieht und die Situation gar nicht so beurteilen kann, wie wir sie beurteilen können.
Nun stellt sich natürlich auch noch die Frage, wie die Jungs ihre eigene Zukunftsperspektive, was das Thema Gewalt angeht, beurteilen. Welche Rolle wird Gewalt im zukünftigen Leben noch spielen? Dazu Jason.
Ich hoffe gar keine. Kurz und knapp eigentlich, ich hoffe gar keine. Höchstens, wenn ich Sport mache, Kampfsport oder irgendwas, dann kann Gewalt gerne eine Rolle spielen in meinem Leben, aber sonst keine.
Ähnlich bewertet das auch Myers, der Folgendes zum Thema sagt.
Ich muss sagen, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich wirklich sagen kann, ich habe es eingesehen. Ich habe es wirklich eingesehen, ich sehe diesen Weg vor mir, ich sehe dieses Licht am Ende des Tunnels. Und ich glaube, ich habe es so ein bisschen aus dieser Spirale rausgeschafft. Ich habe ja selbst sehr viel Gewalt am eigenen Leibe erfahren müssen früher, als ich noch jünger war. Ich war immer so ein bisschen sehr zurückhaltend, sehr schüchtern und das hat dann anderen nicht gepasst. Und in meiner Teenie-Zeit ist es dann ins Gegenteil umgeschlagen. Da bin ich dann immer sehr aggressiv gewesen und habe dann versucht, irgendwie mit Leuten abzuhängen, die irgendwie, ich sag mal, krass waren und die gedealt haben und so ein Kram. Und habe dann versucht, so eine Art Mauer aufzubauen, aber das ist alles totaler Schwachsinn eigentlich. Im Endeffekt muss man wirklich einfach nur ein bisschen sein Hirn anschalten und dann kommt man ganz gut durchs Leben.
Sehr schöne Schlussworte waren das von Myers zum Thema Gewalt im Zweidrittel-FM-Podcast. Wir würden uns freuen, wenn auch ihr eure Hirne einschaltet, um uns mit Themenvorschlägen für die nächste Staffel zu versorgen. Ihr erreicht uns im Internet auf der Website zweidrittelfm.com. info@zweidrittelfm.com ist die Adresse, die ihr nutzen könnt, wenn ihr direkt eine Mail schreiben wollt. Und wir haben natürlich auch einen Instagram-Kanal, Zweidrittel-FM, einfach suchen. Da gibt's nur einen. Vielen Dank von meiner Seite aus auch nochmal an alle Beteiligten in dieser Folge. Jan Buschbohm und Nicole Marschner haben uns aufgeklärt über das Antigewalttraining hier in der JSA Berlin. Wir haben gesprochen mit Frau Lang aus der Schulleitung über das Thema Mediation. Das Gespräch führten Lucky und Dembe und Walter, Myers und Jason haben sich eben für diese kurzen Statements auch nochmal bereit erklärt, ans Mikrofon zu steppen. Dafür vielen Dank. Mein Name ist Winson. Euch danke ich fürs Zuhören und fürs Einschalten und über etwaige Resonanzen bzw. Themenvorschläge freue ich mich natürlich auch. An dieser Stelle aber muss ich mich zunächst mal verabschieden. Für eine kurze Weile. Das war die Staffel 3 des Podcasts Zweidrittel FM.
Vielen Dank an die Sponsoren Just Music,
Thomann,
Zoom Deutschland,
Podcaster.de,
Baby Audio,
National Hoodlum,
GIK Acoustics,
unserem Förderer,
die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz
und dem Träger
No Boundaries e.V.